Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, liebe Larissa, liebe Svetlana, lieber Hanno, lieber Jannes und lieber Mirko, ich sehe euch noch ganz knapp, aber es geht. Und ich freue mich, dass ich die Predigt zu eurer Taufe halten kann. Meine eigene Taufe, die ist ja, erst 10 Jahre her, kann man schon so sagen. Ein bisschen kann ich diese Euphorie von damals noch spüren, meinen Herzschlag. Und ich will heute versuchen, euch ein paar Worte mitzugeben, die euer Herz erreichen. Ich habe euch was mitgebracht, das ihr vermutlich so noch nie gehört habt. In der Kinderstunde war ja die Taufe sicher mal Thema oder in der Jugend. Oder ihr habt euch vielleicht auch selbst belesen. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ihr die Bedeutung kennt. Und in meinem Lehrbuch hier steht, die Taufe ist eine symbolhafte Handlung, die an einem wiedergeborenen Menschen auf dessen Wunsch durch Untertauchen in Wasser vollzogen wird. Der Täufling legt dadurch ein öffentliches Bekenntnis davon ab, dass er mit Christus gestorben, begraben und auferstanden ist. Und weiter, die Taufe ist eine Handlung, die auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geschieht. Sie darf nur an Gläubigen, die eine Wiedergeburt erlebt haben, vollzogen werden. So ist die Lehrdefinition. Die ist natürlich sehr verdichtet. Aber wenn ihr euch mal damit intensiver beschäftigt, wenn ihr das nicht schon getan habt, dann lassen sich darin tiefe geistliche Wahrheiten finden. Jetzt soll es aber nicht so um Theologie gehen. Die Theologie, die gießt ja immer eigentlich alles nur kompliziert in Worte. Ich bin der Überzeugung, besser ist es, mit dem Herzen zu verstehen. Zu verstehen, was die Umkehr, die Wiedergeburt und die Taufe bedeutet. Es ist so, bei mir in den letzten 3-4 Jahren hat sich mein Weltbild und auch mein Gottesbild immer mehr eingeengt. Fast alles sehe ich nur noch unter einem bestimmten Blickwinkel. Und das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Ehe. Vor Jahren hatte ich euch mal dieses bunte Bild hier gezeigt. Vielleicht erinnern sich manche. Ein sogenanntes Fraktal, auch Apfelmenschen genannt. Die sogenannte Selbstähnlichkeit bis ins Unendliche. Und damit wollte ich damals zeigen, welche Tiefe in der Bibel verborgen liegt. In jedem Atom der Schöpfung kann man die Handschrift unseres Herrn erkennen. Und noch viel leichter im Universum. Überall ist sein Wesen erkennbar, sein Abdruck. Und unsere Bibel, hier, dieses manchmal dicke schwarze Buch, die ist diese Schöpfung im Wort. Unser Herr ist das Wort. Das Wort, das im Anfang war. Und dem, der den Herrn von ganzem Herzen sucht, dem wird er sich im großen und kleinsten Detail der Schrift zeigen. Die Schrift ist gleichsam von ihm durchdrängt. Und er teilt uns darin seinen innigsten Wunsch mit. Die Vereinigung mit uns. Die Ehe mit seiner Braut. Nun ist es aber auch so, die Schrift fordert uns zur Taufe auf. Taufe kann also auch ganz einfach ein Gehorsamsschritt sein. Aber ich frage, sollte eine Liebesbeziehung, und das ist ja unsere Beziehung zum Herrn, sollte die nur von Gehorsam bestimmt sein? Mir persönlich ist es wichtig, die Anliegen meiner Liebsten, also meiner Frau, im Herz zu verstehen. Zu wissen, was es ihr bedeutet, ihre Wünsche zu meinen zu machen. Und bei meinem Herrn möchte ich das auch. Wir feiern heute eure Taufe, aber habt ihr eine Ahnung, was es unserem Herrn im Herzen bedeutet? Ihr seid ja noch sehr jung, zumindest der Anfang der Reihe. Svetlana und Mirko, ihr seid vielleicht die Einzigen, die die Tragweite ein bisschen einschätzen können, von dem, was ihr heute vor sich geht. Das klingt vielleicht neu für euch, aber ihr Lieben, ihr seid heute hier auf eurer eigenen Hochzeitsfeier. Und ihr seid nur noch wenige Minuten davon entfernt, öffentlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt die Ehe nach jüdischem Ritus mit Jesus Christus einzugehen. Das meine ich nicht als Gleichnis. Ich betone das, weil ich will, dass euch mit voller Wucht die Dimension wirklich bewusst wird von dem, was hier passiert. Das ist der zentrale Wendepunkt im Leben eines Christen. Ihr geht nämlich danach nicht mehr allein euren Weg. Ich möchte euch jetzt zeigen, welche erstaunlichen Dinge in einer traditionellen jüdischen Hochzeit verborgen sind. Die Bibel, die berichtet uns ja kaum was Konkretes zu den Ritualen. Und deshalb war ich auf das Wissen oder die Überlieferung von Juden angewiesen. Solchen, die die Traditionen und die Hintergründe nämlich noch kennen. Und auf meiner Suche bin ich auf dieses kleine Buch hier gestoßen. Nennt sich Die jüdische Hochzeit. Geschrieben hat das Jamie Lash. Und das ist eine messianische, also eine christusgläubige Jüdin aus Florida. Die ist mittlerweile über 70 Jahre. Und die verbreitet zusammen mit ihrem Mann das Evangelium unter Juden. Ich kann euch das empfehlen. Das ist sehr horizonterweiternd. Und ich will euch jetzt zeigen, dass das Wirklichkeit ist und nicht nur meine Fantasie. Paulus schreibt da in seinem zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 11, im Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine unbefleckte Jungfrau Christus zuzuführen. Das schreibt er an die Christen in Korinth. Er hatte ja die Menschen dort durch seine Predigt dazu gebracht, dem Herrn ihr Herz zu schenken und ihr Leben zu übergeben. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, dem Mann aus Nazareth. Und nochmal Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Paulus macht ja hier eigentlich nur Andeutungen, was Wiedergeburt und Taufe bedeuten. Und deshalb kommt man nicht gleich drauf. Erst wenn wir uns den alten jüdischen Hochzeitsritus ansehen, dann wird es plötzlich klar, was der Herr in seinen letzten Stunden hier auf der Erde getan hat und was er uns hinterlassen hat. Jamie Lash beschreibt in ihrem Buch davon jedes Detail. Ich möchte euch heute nur die wichtigsten zeigen. Im alten Israel, da ging ja die Erwählung der Braut vom Bräutigam und dessen Vater aus. Ihr wisst, das ist ja so wie Abraham, der seinen Diener Eliezer geschickt hat, die Frau für Isaak, seinen Sohn, zu finden. Es ist also so, der Mann erwählt die Frau. Und Johannes 15 sagt unser Herr, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Der Herr Jesus, unser Bräutigam, hat nach jüdischem Ritus den ersten Schritt getan. Und der Bräutigam hat die Braut von ihrem Vater erkauft. Oder auch ganz abgekauft. Das Wort, was dort verwendet wird, das ist ein Wort aus dem Handel. Sie wurde sein Besitz. Und im Hebräischen heißt Ehefrau Beula. Das ist wirklich übersetzt, die in Besitz befindliche. Der Ehemann ist Baal, der Besitzer. Und er hat die Braut oftmals für einen sehr hohen Preis gekauft. Für Güter, Gold, Geld oder auch Arbeitszeit. Die Rebekka zum Beispiel, für die Rebekka wurde mit Gold gezahlt. Und für die Lea und Rahel, wisst ihr sicher, da musste der Jakob 14 Jahre arbeiten. Und in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 lesen wir: Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erkauft worden seid, sondern mit dem kostbarsten Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Unser Herr Jesus Christus hat für uns den höchsten Preis gezahlt, der jemals für eine Braut gezahlt wurde. Sein wertvollstes Blut hat er am Kreuz für uns vergossen. Darum stellt sich die Frage, wie unendlich wertvoll müssen wir für ihn sein? Dort am Kreuz, als es soweit war, den Preis für uns zu zahlen, da war sein letztes Wort: Es ist vollbracht. Das kommt von der hebräischen Wurzel kalal, vollkommen machen. Dieselbe Wurzel hat das Wort für Braut, kalach. Könnte es sein, dass unser Herr uns bei seinem Tod im Herzen und auf seinen Lippen hatte? Keiner liebt so wie er. Die jüdische Hochzeit, die besteht ja aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil ist die Verlobung. Kiddushin, wörtlich übersetzt heißt das Heiligung, abgesondert sein. Kiddushin kommt von Kadosh, heilig. Und eine verlobte Frau wurde als Mkudishet bezeichnet, die Geheiligte. Das ist der erste Teil. Der zweite Hochzeitsteil heißt Nisuin, die Heimholung, die Vereinigung mit der Braut. Es ist aber so, im Gegensatz zur heutigen jüdischen Praxis, wo die Verlobung und die Brautheimholung in einer einzigen Zeremonie vollzogen werden, im Gegensatz dazu war damals, also zur Zeit Jesu, zwischen diesen beiden Teilen bis zu 12 Monate Zeit dazwischen. Und diese Verlobung, das war ein Bund mit starken Verpflichtungen, ein schriftlicher Vertrag sogar. Der wichtigste Teil der Heirat war mit der Verlobung schon rechtlich vollzogen. Es war nur noch der körperliche Vollzug der Ehe, der diesem zweiten Teil der Hochzeit vorbehalten war. Und während der Verlobungszeremonie wurde dem Brautvater der Ehevertrag vorgelegt, auf Hebräisch Keduba. Und das war ein Vertrag zwischen Brautvater, Braut und Bräutigam. Also ein Dreierbündnis, kann man fast sagen. Darin waren zum Beispiel der Brautpreis festgelegt und dass der Mann für seine Frau zu sorgen hatte, sie zu schützen hatte und er musste die ehelichen Pflichten erfüllen. Der Vertrag, den wir bekommen haben, ist das Neue Testament mit seinen Zusagen und mit seinen Verheißungen. Dort verspricht der Herr, uns zu ernähren, uns zu kleiden und uns zu schützen. Wir hingegen haben die Pflicht, uns zu heiligen für den Herrn. Und das heißt ganz praktisch, kein anderer als der Herr hat mehr was in unserem Leben zu suchen. Mit keinem anderen Gott oder Götzen dürfen wir uns mehr einlassen. Und dieser Zeitpunkt ist für euch heute gekommen. Und zu diesem Bund gibt es noch ein Detail. Der Hebräerbrief geht da nochmal prophetisch in Bezug zu Israel ein. Hebräer 8, Vers 10 steht, denn dies ist der Bund, den ich dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr. Meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auf ihre Herzen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Und nicht werden sie ein jeder seinen Mitbürger und ein jeder seinen Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn. Denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Großen unter ihnen. Alle werden mich erkennen. Dieses hebräische Wort, was hier benutzt wird, ist Yada. Und das ist das gleiche Wort, was an anderer Stelle für die körperliche Vereinigung zwischen Mann und Frau verwendet wird. Der Herr garantiert uns in seinem Bund die Vereinigung am Ende mit ihm. Wir dürfen uns dessen also sicher sein. Heilsgewissheit. Ich hatte es ja schon gesagt, die Braut wurde durch den Bräutigam erwählt. Aber trotzdem musste die Braut dem zustimmen. Es war also kein Zwang, vielleicht wie in manchen anderen Kulturen. Und die Rebekka zum Beispiel, die wurde gefragt im 1. Mose 24. Und sie riefen Rebekka und sagten zu ihr, willst du mit diesem Mann gehen? Sie sagte, ich will gehen. Und dieses Ja, ich will, das werden wir heute aus eurem Mund hören. So, und jetzt wird es nochmal spannend. Ihr seht ja, dass ich hier so einen kleinen Pavillon mitgebracht habe, im Hebräischen Schuppa genannt. Ich glaube, das hat sogar Verwandtschaft mit unserem deutschen Schuppen. Bin mir nicht ganz sicher. Und drunter steht ein Silberbecher mit Wein. Die Annahme des Ehebundes, also der erste Teil, die Verlobung, die wurde nämlich mit einem Becher Wein besiegelt. Und wenn unsere brüdergemeindlichen Abendmahlszulassungstraditionen, so will ich das mal nennen, wenn die nicht wäre, dann hätte ich euch nach eurem öffentlichen Glaubensbekenntnis diesen Becher Wein zur Besiegelung gereicht. Denn Braut und Bräutigam teilen diesen ersten Kelch bei ihrer Verlobung. Der rote Wein symbolisiert auch das Blut im Judentum. Die Ehe ist in Gottes Augen ein Blutsbund. Der Kelch, den unser Herr Jesus Christus am Abend vor seinem Tod mit seinen vertrautesten Anhängern geteilt hat, ist dieser erste Kelch des neuen Ehebundes. Der Kiddushin-Kelch, der Kelch der Verlobung, der Heiligung, ein Bundeskelch. Im Lukas 22 lesen wir das. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich habe ja von dem ersten Kelch gesprochen. Ihr seht aber, dass auf dem Foto hier zwei Kelche stehen. Das liegt aber einfach nur daran, dass das ein Foto aus unserer Zeit ist. Heute unterteilt sich eine jüdische Hochzeit immer noch in zwei Teile, jedoch werden die unmittelbar hintereinander gefeiert. Und deshalb steht hier schon der Kelch des zweiten Teils auch mit da. Die unmittelbare Abfolge einer jüdischen Hochzeit heutzutage ist, Der erste Teil, Kiddushin, Verlobung, mit Ansteckung des Rings. Danach wird der erste Kelch getrunken. Danach, gleichsam als eine Zwischenzeit zum zweiten Teil, erfolgt die Ketuba, der Vertrag, die Übergabe des Ehevertrags. Und dann folgt der zweite Teil, Nisuin, die Heimholung, die Vereinigung mit der Braut. Und an der Stelle wird der zweite Kelch getrunken. Und das Paar wird durch den Rabbiner gesegnet. Und diese Schuppa, also dieser Baldachin, der symbolisiert das Haus des Bräutigams, gleichsam unter seinem Dach. Und nach altem Ritus, ich hatte es ja schon gesagt, lagen bis zu 12 Monate zwischen Kiddushin und Nisuin, also zwischen Verlobung und Vereinigung. Und eure Bekehrung, eure Wiedergeburt und das öffentliche Zeugnis davon, die Taufe, das ist alles Kiddushin. Und das ist ein rechtsgültiger Ehebund mit dem Herrn. Besiegelt durch den ersten Kelch. Aber noch nicht unter der Schuppa. Weil nach Kiddushin, also nach der Verlobung, lebt ihr und auch alle, die ihre Glaubenstaufe hinter sich haben, in dieser Zwischenzeit. Für euch hat der neue Bund ab heute seine Gültigkeit bekommen. Und diese Zwischenzeit, die wird andauern, bis der Herr das zweite Mal kommen wird, um uns heimzuholen. Und das wird dann Nisuin sein, die Vereinigung mit unserem geliebten Herrn im Himmel. Dort findet das eigentliche Hochzeitsmahl statt. Und dort erst trinken wir den zweiten Kelch. Unser Herr macht ja in Matthäus 26 eine Aussage, die sich mir bisher nicht so richtig eröffnet hatte. Bei dem Mahl auf einem Obersaal, nachdem sie aus dem Kelch getrunken haben, sagt unser Herr: Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Der Herr spricht hier offenbar von Nisuin, der Heimholung, der Vereinigung mit ihm in seinem Haus. In Johannes 14 sagt er, unser Herr: Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Wir stehen also jetzt noch nicht unter dieser Schuppa, dem Haus des Bräutigams. Erst beim Herrn im Himmel, dort wird der zweite Kelch getrunken. Markus 13, Vers 32 steht: Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Und auch das ist ein alter Hochzeitsritus. Denn nur der Vater des Bräutigams kennt den Zeitpunkt, wann die Schofarhörner erklingen und sein Sohn die Braut holen darf. Das wird traditionell um Mitternacht gemacht. In Matthäus 25, Vers 6 steht: Mitten in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und das dürfen wir, das dürft ihr erwarten, euch darauf vorbereiten, euch heiligen, und wir freuen uns, bis er kommt. Maranatha. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln mit ihm und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und das seid ihr. Amen.